Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und ich habe mir wie immer zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Markus, der ja diese Saison jetzt schon häufiger bei uns war. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich.
Und zum anderen den Simon, den der geneigte Hörer auf jeden Fall noch kennen sollte, wenngleich Simon jetzt ein wenig länger pausiert hat. Hallo Simon.
Servus.
Ja, nachdem wir ja letzte Woche krankheitsbedingt ausfallen lassen mussten, werden wir uns jetzt so ein bisschen die Nachbesprechung schenken. Union Berlin, es gab die 1-0 Niederlage nach einer ja couragierten Leistung, wenn man es vielleicht so nennen möchte. Allerdings ist mittlerweile viel Wasser den Bach runtergeflossen. Insofern wollen wir uns anderen Themen widmen. Zum einen gab es eine schwerwiegende Verletzung im Kader des 1. FC Nürnberg am vergangenen Samstag. Darüber möchten wir sprechen. Darüber hinaus nimmt die Werbekampagne für das Max-Morlock-Stadion richtig Fahrt auf mittlerweile. Auch darüber wird zu sprechen sein, zumal das ja dann am Freitag wirklich richtig losgeht. Außerdem steht am Freitag noch das Spiel gegen den Karlsruher SC an. Auch darüber wird zu reden sein. Und wir möchten mal darüber sprechen, was sich bereits im Kader des 1. FC Nürnberg im Hinblick auf die nächste Saison getan hat. Denn auch da gab es ja Neues zu vermelden. Anfangen möchten wir mit der unschönen Nachricht, dass sich Dennis Lippert am vergangenen Samstag im Trainingsspiel der U19 das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hat, Simon. Und dann denkt man sich, Länderspielpause, jetzt hat Michael Köllner Zeit, mit der Mannschaft an diversen Dingen zu arbeiten. Und zack, fällt einer verletzt aus.
Ja, also vor allem eben schon wieder auf der linken Verteidigerposition. Also erst Leibold mit der langwierigen Schambeinverletzung, dann fällt Sepsi mit dem Sprunggelenk aus und wie sich jetzt im Nachhinein auch rausgestellt hat, hatte er da wohl schon länger Probleme und spielte nur unter Schmerzmitteln, was vielleicht auch seine teilweise etwas vernebelten Auftritte erklärt und deswegen sollte man da vielleicht auch jeder, der Sepsi so heftig kritisiert hat, mich nicht ausgenommen, auch mal eine Entschuldigung in Richtung Laszlo Sepsi schicken. Ja, und jetzt haben wir mit Konstant Csakba nur noch einen etatmäßigen Linksverteidiger, den wir zum Glück in der Winterpause geholt haben. Entschuldigung, der wird, denke ich mal, also sein Job schon gut machen. Ich meine, er ist ein gestandener Spieler, er hat Bundesliga-Erfahrung. Also ich sehe das so rein fußballerisch jetzt eher unkritisch. Und was ich natürlich kritisch sehe, ist, dass so ein junger Spieler jetzt schon so eine schwere Verletzung hat, weil ein Kreuzbandriss ist natürlich kein Pappenstiel. Man sieht, wie lang Patrick Erras auch schon ausfällt. Und da gilt es jetzt natürlich auch für den Trainer und den ganzen Trainerstab auch viel psychologische Arbeit zu leisten, weil das einen jungen Spieler natürlich auch sehr hart trifft und natürlich auch zurückwerfen kann. Und er stellt dann natürlich auch in Frage, ob er dem Job als Profifußballer überhaupt körperlich dann natürlich auch gewachsen ist, wenn er jetzt schon in so jungem Alter so eine schwerwiegende Verletzung hat. Und da gilt es jetzt wirklich Arbeit reinzustecken und für den Jungen auch da zu sein.
Markus, Simon hat viele Dinge gerade angesprochen. Wir wollen ein Stück nach und nach uns der Sache erstmal widmen. Zum einen, mit 21 Kreuzbandriss ist natürlich überhaupt nicht geil, aber Michael Köllner, der ja Dennis Lippert auch schon ein bisschen länger kennt, hat im Prinzip dann Simon jetzt auch so ein bisschen Recht gegeben oder das da vorweggenommen, streng genommen, ja, hat gemeint, er wird auf jeden Fall 24 Stunden, 7 Tage die Woche und so weiter für ihn da sein, denn Dennis Lippert war eben nie verletzt bisher in seiner Karriere, hat in den letzten 3 Jahren genau ein Spiel verpasst und weiß überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Jetzt ist es schwierig, sich in den Kopf so eines jungen Kerls reinzudenken, aber gerade nachdem er jetzt 6 Zweitligaspiele gemacht hat, da ein bisschen überraschend halt auch in diese Rolle reinschlüpfen durfte, muss man vielleicht auch sagen, ist das natürlich schon irgendwie ja so ein Schlag unter die Gürtellinie, oder?
Ja, also mich hat schon ziemlich gerissen, als ich das am Samstag mitbekommen habe.
dass er mit Kreuzbandriss jetzt erstmal eine ganze Zeit ausfällt. Und hat mich gefühlt auch ein bisschen an Patrick Erras erinnert. Mit dem Unterschied, dass Patrick Erras ein paar mehr Spiele in der ersten Mannschaft dann gemacht hat. Aber eben auch ein junger Spieler, der dann eine ziemlich starke Verletzung, eben Kreuzbandriss, dann erlitten hat. Und ich fand es auf jeden Fall heute toll bei der Pressekonferenz, als Michael Köllner eben gefragt wurde, ob er denn für den Spieler dann auch da ist, weil er eben noch nie überhaupt mal eine größere Verletzung hatte. Und da hat er sich so richtig aufgebaut und natürlich, und 24 Stunden, wie du schon gesagt hast, ist er dann für den Spieler da. Und das fand ich eigentlich schon sehr beeindruckend, weil wenn ich das vergleiche, wie Alois Schwarz mit Verletzungsmeldungen dann umgegangen ist, zeigt sich also schon ein gewisser Unterschied, finde ich.
Man möchte jetzt gemeinhin sagen, da wurde dann mehr, geningelt und weniger der Spieler, der Spieler nicht in den Vordergrund gestellt. Aber ich glaube, das, ja, mir war schon klar, dass du darauf hinaus wolltest. Auf jeden Fall große Geste oder tolle Geste, wichtige Geste von Michael Köllner für den jungen Spieler. Wir hoffen natürlich, dass sich das nicht so lange zieht wie bei Patrick Erras, denn der fehlt ja mittlerweile seit einem kompletten Jahr. Hoffen für Dennis Lippert, dass das sich schneller wieder erledigt, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen jetzt schon mal vorausgreifen auf eben Freitag. Konstant Csakpa, Simon, du hast es gerade schon gesagt, wurde im Winter geholt. Michael Köllner hat aber auch in der Pressekonferenz gesagt, wir probieren verschiedene Optionen, auch taktisch. Kannst du dir ernsthaft vorstellen, dass da von der Viererkette abgewichen wird?
Ja, durchaus. Also sofern Marc Reiter, der jetzt mit seinem C-Probleme hat, fit ist. Und ich glaube, Bulthus musste heute auch irgendwie individuell trainieren. Also wenn hinten die gestandenen Verteidiger fit sind, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Köllner das auch mit einer Dreierkette probiert. Csakpa dann halt ins linke Mittelfeld rückt zum Beispiel, um da ein bisschen die defensivere Variante zu geben.
Markus, jetzt haben wir schon mal den ersten Eindruck von Konstant Csakpa bekommen dürfen. So muss man das vielleicht nennen. Und da muss ich ehrlich sagen, da sehe ich es ein bisschen anders als Simon, dass das sportlich jetzt nicht so der ganz große Verlust ist, dass Dennis Lippert ausfällt. Denn im ersten Einsatz für den Club, da hatte ich schon den Eindruck, dass er, ich will jetzt nicht sagen Rost angesetzt hat, aber dass ihm schlicht und ergreifend halt die Spielpraxis irgendwo fehlt.
Also ich bin da vielleicht nicht ganz hundertprozentig der richtige Ansprechpartner, weil ich habe vom Derby tatsächlich nur die erste Halbzeit gesehen. Den Rest habe ich dann nur noch im Radio verfolgt, weil ich zu einem Fußballspiel meines Sohnes gefahren bin. Aber also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit fand ich ihn jetzt eigentlich gefühlt noch einen der besseren Clubspieler in diesem Derby. Und von daher muss ich da auch sagen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Csakpa diesen Posten recht gut ausfüllen wird.
Also ich kann dir sagen, du hast in der zweiten Halbzeit relativ wenig verpasst.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, du hast es angesprochen, er war einer der Besseren in einer eigentlich indiskutablen Mannschaft, wobei da ja auch nicht klassisch eigentlich Viererkette, sondern eher schon Fünferkette gespielt wurde. Also ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so gut wie ihr. Ich hoffe, er hat jetzt einfach auch ein bisschen Rückstand wettgemacht. Aber ich glaube, Dennis Lippert war einfach gerade auf einem Weg, auch was den offensiven Input angeht, sich da gut zu entwickeln. Ich habe so ein bisschen zweifelt, ob Konstant Csakpa das jetzt in der Qualität einfach auch sofort bringen kann, wenngleich natürlich Erfahrung und sowas schon für ihn spricht. Auf jeden Fall wird die Viererkette jetzt zwangsläufig deutlich älter werden, mit Csakpa auf der linken, dann wahrscheinlich Prečko auf der rechten Seite, wie es dann in der Innenverteidigung aussieht. Darüber werden wir uns später unterhalten. Und wir werden uns gleich bei Total Beklubbt darüber unterhalten, dass der Name des Stadions ja im kommenden Jahr oder in der kommenden Saison dann ein neuer sein wird Und wie der dann genau lauten wird, das ist momentan noch nicht so ganz klar. Denn es gibt die Crowdfunding-Aktion zum Max-Morlock-Stadion. Allerdings ist noch kein einziger Euro gesammelt. Es geht erst am Freitag los. Was es dazu Neues zu berichten gibt, das wollen wir hier gleich bei Total Beklubbt besprechen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts-Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Ich möchte mit Simon und mit Markus jetzt bei Total Beklubbt über das mögliche Max-Morlock-Stadion sprechen und vielleicht erstmal ja das Wort an Markus. Du warst letzten Donnerstag am Stadion, um dir da das ein oder andere erzählen zu lassen, was es auch Neues gibt jetzt im Hinblick auf die Aktion. Der geneigte Hörer hat es vielleicht schon gehört, aber vielleicht kannst du es einfach nur mal kurz für uns zusammenfassen.
Ja, also ich war, wie du sagtest, am Donnerstag im Max-Morlock-Stadion, im zukünftigen, hoffentlich. Und da war ein Botschafter-Stammtisch für Multiplikatoren. Ich war da mit einem Freund vom RCN-Magazin in Nürnberg. Es waren dann auch Vertreter von Radio Gong da. Guido Seibelt war unter anderem da und Vertreter aus der Nürnberger Gastro-Szene und eben auch Vertreter der Werbeagentur, die sich um diese ganze Promo-Aktion kümmert und auch zwei Vertreter von der Consorsbank. Und war eigentlich recht interessant. Wir haben uns ein bisschen mit den Jungs von der Consorsbank unterhalten. Jungs passt da eigentlich ganz gut. Man muss dazu sagen, die Consorsbank ist ja ein Start-up gewesen, direkt aus Nürnberg, hat auch den Sitz noch in Nürnberg und Start-up deswegen, weil man Consors jetzt nicht mit einer typischen Bank eben vergleichen kann. Die sind richtig locker drauf, also auch keine Anzugtypen und so weiter. Haben im Bereich Sport bis vor ein paar Jahren sich im Basketball in Nürnberg, glaube ich, engagiert gehabt und haben jetzt eben die ganze Diskussion um das Max-Morlock-Stadion eben aufgegriffen und haben diese 3,2 Millionen Euro jetzt erstmal für 3 Jahre für den Stadionnamen bezahlt. Damit wäre das Thema eigentlich auch schon abgehakt, nämlich diese 3,2 Millionen beinhalten auch schon Kosten für diese ganze Promo-Aktion. Aber die Jungs haben eben gesagt, wir wollen die Fans damit ins Boot holen, so eine Art Gemeinschaftsgefühl dadurch noch etwas entwickeln, weil dieser Wunsch nach der Namensgebung Max-Morlock-Stadion eben auch aus der Fanszene eben kommt. Und aus diesem Grunde haben die sich gesagt, ja, dann versuchen wir das doch mal über diesen Weg Crowdfunding. Funktioniert in anderen Branchen ja soweit ganz gut. Im Bereich Fußball oder speziell Namensgebung von Stadien war das bislang noch nicht so der Fall und ist auch ein gewisses Risiko, das haben sie selber zugegeben, aber es wird eben jetzt einfach mal probiert und am Freitag fällt dann eben der Startschuss, um diese 800.000 Euro, um die es da jetzt eigentlich geht, im Crowdfunding dann zu sammeln.
Genau, bisher gab es quasi nur eine Crowdfunding-Aktion für einen Stadionnamen und das war eine Ein-Mann-Aktion in Hamburg, aber das ist ja irgendwie nicht Crowdfunding im klassischen Sinne. Es ist jetzt mittlerweile klar, was man als Gegenwert bekommt, wenn man das ganze Projekt unterstützt. Da geht's los bei Pins, die dann 10 Euro kosten, Poster, verschiedene Motive, T-Shirts, dann 50 Euro Poster, glaube ich 30. Und das Ganze natürlich ja, wie die klassische Crowdfunding-Geschichte abläuft, erst wenn 800.000 Euro erreicht sind, wird wirklich bezahlt und auch erst dann gibt es was als Gegenwert. 10.000 Unterstützer werden wohl gesucht, so ist zumindest die offizielle Ansage, also muss im Schnitt 80 Euro pro Unterstützer irgendwie eigentlich generiert werden, damit das Ganze erfolgreich wird. Simon, ich muss nach wie vor sagen, ich habe starke Bedenken, dass das erfolgreich ist oder zumindest auf dem angedachten Weg erfolgreich ist. Wie geht's dir, nachdem jetzt ja doch mittlerweile mehr über die ganze Aktion bekannt ist? Am Anfang war ja noch relativ viel in der Schwebe, keiner wusste so richtig was. Jetzt, wo wir ein bisschen mehr wissen, wie geht's dir da?
Ich bin da ja ein bisschen zwiegespalten. Also ich persönlich werde teilnehmen. Ich werde da meinen Obolus entrichten. Einfach weil ich es eine schöne Aktion finde und mal was anderes. Und das Problem ist halt, wir jetzt die bei Twitter, Facebook und was weiß ich noch irgendwelchen Fanforen aktiv sind, wir haben da so quasi unsere Filterblase um die Fanszene gelegt. Eben einfach nur mit den Fans, die halt in den sozialen Medien irgendwie aktiv sind. Und da kriegt man nur deren Meinung mit und die ist sehr zwiegespalten. Man weiß aber auch nicht, wie es jetzt die ganze Fanszene in Nürnberg zum Beispiel sieht, weil das sind dann doch ein paar mehr als jetzt die, sagen wir mal, so grob 200 Clubfans, die man da irgendwie so, deren Meinungen mal so in den Foren und über Twitter und Facebook mitkriegt. Und deshalb weiß ich nicht, wie es ankommt. Ich meine, die Consorsbank oder die Max gemeinsam Kampagne, die rühren kräftig die Werbetrommel und vielleicht wird es tatsächlich erfolgreicher als erwartet, dass alles direkt von den Fans reingebuttert wird in das Crowdfunding. Haben ja wohl auch schon einige angekündigt, ich glaube ein ehemaliger Aufsichtsratkandidat, dass er da mehrere tausend Euro spenden will. Und es kann gut ausgehen. Ich frage mich nur, was dann passiert, wenn der Betrag nicht zusammenkommt. Und ob dann die Consorsbank sagt, na gut, war ein Versuch wert, wir zahlen jetzt, was weiß ich, die fehlenden 300.000 noch drauf und wir machen es trotzdem. Oder ob sie dann sagen, ja nö, gut, dann halt nicht. Also da bin ich mal gespannt drauf. Aufs Ergebnis.
Markus, du hast einen Teil derer, die vielleicht so ein bisschen was dazu zu sagen haben oder da entscheiden können, kennengelernt. Was ist dein Eindruck? Was passiert, wenn das nicht erfolgreich verlaufen sollte?
Also ich habe natürlich auch nachgefragt, was dann passiert, welcher Name dann dort prangen wird. Sie haben sich schon ein bisschen bedeckt gehalten. Ich glaube, dass das bei der Consors auch noch nicht zu hundertprozentig feststeht, wie der Stadionname dann heißen wird. Wobei ich dann schon denke, dass es dann Consors Arena oder keine Ahnung irgendwie heißen wird. Also es ist eine ziemlich offene Situation, da gehe ich mit Simon wirklich konform. Es kann funktionieren, es kann sein, dass es schallend scheitert und ja, aber das haben die eben auch gesagt, wenn wir die Summe nicht zusammenkriegen oder wenn es ein ziemlicher Reinfall wird, dann hat es halt nur mehr oder minder gezeigt, dass es der Nürnberger Fanszene halt doch nicht so wichtig ist, dass das Stadion mal Max-Morlock-Stadion heißt. Auf der anderen Seite, wenn es erfolgreich ist, das haben die dann eben auch gesagt, es wird sich niemand mehr trauen, in Nürnberg dieses Stadion dann umzubenennen. Also wenn das wirklich mal Max-Morlock-Stadion heißt, den Spießrutenlauf, den wird, glaube ich, dann niemand antreten.
Da bin ich mir übrigens nicht so sicher. Halte ich für gewagt, die These. Also ich glaube ja übrigens, dass es tatsächlich so ein Szenario geben könnte, wie von Simon prognostiziert. Man erreicht, weiß ich nicht, 500.000 Euro und es fehlen 300.000. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Consorsbank dann tatsächlich in die Bresche springt und sagt, okay, wir wollen, weil marketingtechnisch ist das natürlich auch nicht unbedingt die beste Geschichte, mit einem riesen Crowdfunding-Haufen Werbung aufzuwarten, Und dann am Ende zu sagen, naja, die Fans, die wollten nicht, ne? Also das ist, glaube ich, das ist auch in so ein Ritt auf der Rasierklinge, den man da macht. Und ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob man den Namen nicht dann trotzdem irgendwann wieder nicht sehen wird, ne? Also, das ist gewagt. In 3 Jahren muss erstmal dann jemand Neues kommen, der Geld gibt und ja, klar, die Stadt, wenn die Stadt die Namensrechte hat, dann wird's auf jeden Fall weiter so heißen. Aber wenn da jemand 4 Millionen bezahlt, dann möchte er natürlich vielleicht seinen Namen wirklich dran prangen sehen. Ich meine übrigens gelesen zu haben, dass es auf jeden Fall nicht Consorsbank irgendwas Stadion, Arena, was weiß ich, heißen wird. Also vielleicht ist das schon der Wink mit dem Zaunpfahl auf
ja, das. Ja, war die Aussage von irgendeinem Consors-Sprecher auf jeden Fall, es wird nicht Consors Arena, Consors Bank Stadion oder ähnliches heißen.
Das war, glaube ich, jetzt am Samstag in den Stuhlfahrtstuben, ne, bei diesem Fanstammtisch, da habe ich auch was mitbekommen, ja. Ja,
genau. Was ich nur noch kurz anmerken möchte, es gibt ja auch schon seit Jahren von Fans, also unter anderem Großteil der Ultras Nürnberg, ja auch die Aktion Max-Morlock-Stadion jetzt, und sogar die sind aufgrund der Aktion von Consors noch ein bisschen zwiegespalten. Also die wissen auch nicht, ob sie da jetzt zustimmen oder ablehnen, weil es einerseits ihr großer Wunsch, Max-Morlock-Stadion jetzt Wirklichkeit werden kann, aber sie wollten es halt immer von dem Sponsor losgelöst. Und das ist jetzt so nichts Halbs und nichts Ganzes für die, und deswegen wissen die jetzt auch nicht, was sie machen. Das ist halt das Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass Consors hier diese Kampagne komplett hinter sich hat. Und da war ja immer der Slogan, ganz Nürnberg will ein Max-Morlock-Stadion, und irgendwie scheint es jetzt dann doch wohl nicht mehr ganz Nürnberg zu sein.
Das ist eben genau das Problem, das ich sehe. Die Frage, die sich, glaube ich, viele Fans stellen, ist, zu welchem Preis bekommen wir das Max-Morlock-Stadion? Und deswegen bin ich noch nicht so vollends überzeugt von der Aktion oder von, nicht von der Aktion, sondern von dem Erfolg der Aktion. Also ich, wie gesagt, ich bin da reichlich zwiegespalten, ob das erfolgreich wird. Wir dürfen gespannt sein. Am Freitag, wie gesagt, startet das Ganze. Da gibt's dann auch noch den Promotion-Film, also ich glaube, ich habe noch nie so viel Promo zu irgendwas um den ersten FC Nürnberg herum erlebt, wie jetzt zu dieser Aktion.
Ich bereue diese Liebe nicht.
Naja, das, also, naja.
Also ich wollte auch gerade sagen, in meinen Augen war diese ganze Promo-Kampagne ein bisschen schnell vom Zaun gebrochen. Also ich glaube, dass da viele Dinge eigentlich viel eher und breiter in der Öffentlichkeit hätten diskutiert werden müssen. Ich glaube, dass da diese Werbeagentur, die damit befasst ist, jetzt nicht den allerbesten Job gemacht hat. Und das sagt jetzt jemand, der selbst im Marketing arbeitet. Und das hätte man, glaube ich, doch im Nachhinein gesehen ein bisschen anders aufziehen müssen, glaube ich.
Da stimme ich dir zu. Dann drücke ich mich nochmal anders aus, um vielleicht deutlicher zu machen, was ich meine. Ich habe jetzt den Eindruck, dass man Nürnberg mit so einer Werbemaschine überrollt, nachdem man das eigentlich vielleicht hätte mal nicht erst auf den letzten Drücker ankündigen sollen. Also das ist vielleicht auch nochmal rückwirkend zu dem, was Simon gesagt hat. Man lebt da ja als Social-Media-affiner Mensch doch in seiner kleinen Filterblase. Da haben das natürlich alle schon vor Wochen mitbekommen. Ob das jetzt der gemeine Nürnberger Einwohner unbedingt schon wusste, bevor dann alles zutapeziert wurde, darf durchaus, denke ich, bezweifelt werden. Gut, wenn wir nichts mehr dazu zu sagen haben, Simon, Markus... Dann
momentan fällt mir jetzt nichts ein. Nee, wir müssen einfach abwarten, wie das Ding dann läuft.
Ja, wir dürfen gespannt sein, ob es am Ende Max-Morlock-Stadion heißt. Vielleicht heißt es auch ganz anders. Ja.
Frankenstadion zum Beispiel.
Frankenstadion, das wäre doch auch ein schöner Name. Ne, die Haltestelle heißt ja immerhin noch so. Ansonsten an dieser Stelle noch ein Hinweis auf was anderes. Das hat auch irgendwie mit Geld zu tun, hat aber wenig mit Namensrechten zu tun. Anstoß heißt die Aktion von Mein Sportradio in Zusammenarbeit mit Benedikt Hövedes und dient ja einem guten Zweck. Es geht an den Verband der Kinderhospize im Münsterland. Ihr könnt Lose kaufen für 1 Euro und damit an einer Tombola teilnehmen, hier bei meinsportradio.de. Es gibt viele, viele tolle Preise zu gewinnen, unter anderem ein signiertes Trikot von Benedikt Höwedes, das er im Match gegen PAOK Saloniki getragen hat. In dieser Woche gibt es mehrere Dinge von Manuela Schmermund, Paralympics-Goldmedaillengewinnerin im Schießen, zu gewinnen. Da müsstet ihr dann quasi direkt am Donnerstag, glaube ich, noch ein loskaufen. Ansonsten gibt's weitere Trikots, unter anderem Bayer Leverkusen ist, glaube ich, noch in der Verlosung. Es gibt einen Rugby der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, es gibt sogar eine deutsche Meisterschaftsmedaille aus dem Ring. Also es gibt haufenweise Kram zu gewinnen. Geht auf meinsportradio.de, schaut euch diese Anstoßaktion an. Es ist für einen guten Zweck. Und ja, den 1 Euro findet ihr sicherlich noch in eurer Brieftasche. Ansonsten sind wir gleich zurück bei Total Beklubbt und sprechen dann über Transfers, die vom 1. FC Nürnberg bereits getätigt wurden im Hinblick auf die nächste Saison, aber auch über das ein oder andere Gerücht, das den 1. FC Nürnberg umwabert.
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgestiegen?
Analysen, Hintergründe, offene Worte. Der HSV-Talk. Jede Woche neu, auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Der 1. FC Nürnberg ist bereits dreimal auf dem Transfermarkt aktiv geworden, hat 3 ablösefreie Spieler für die kommende Saison verpflichtet. 2 davon fallen eher unter das Raster. Wenn man nicht unbedingt unterhalb der zweiten Liga sich großartig auskennt, kennt man sie wahrscheinlich eher nicht. Einen wiederum kennt man in Nürnberg sehr, sehr gut allerdings. Und darüber möchte ich jetzt mit Markus und mit Simon sprechen. Enrico Valentini geisterte wochenlang, jahrelang möchte man beinahe sagen, durch die Presse. Dann hieß es irgendwann, er wechselt nach Nürnberg. Valentini sagte, wer sagt denn, dass ich nach Nürnberg wechsle? Bornemann sagte, ich sag dazu gar nichts. Und am Ende war auf jeden Fall klar, er verlässt den Karlsruher SC. Und ja, halb Fußball Deutschland wusste, er wird in Nürnberg landen. Und mittlerweile ist es offiziell, er findet den Weg zurück zum Verein seiner Jugend, Markus. Enrico Valentini, zwischenzeitlich fühlt es sich dann so ein bisschen so an, nachdem Kammerbauer und Lippert ihre Sache gut gemacht haben, als wäre es mittlerweile überflüssig. Auf der anderen Seite kann es natürlich eigentlich nicht schaden, wenn du so jemanden ablösefrei bekommen kannst, oder?
Ja, allein schon deswegen, dass die blöden Geschichten in der Presse endlich aufhören. Spieler trifft seine Schwester wieder, die beim Gegner Pressesprecherin ist und sowas. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde es schon eine schöne Sache, dass er zurückkommt. Er hat sich ja in Aalen und in Karlsruhe doch einen ganz guten Namen gemacht. Ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite einsetzbar. Ich glaube, auf den Flügeln hat er auf beiden Seiten schon gespielt, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ja, so ein waschechter Nürnberger im Team. Ich find's gut. Allein schon der Identifikation wegen.
Du hast natürlich einen wahren Punkt angesprochen. Ne? Man wird es regelrecht vermissen in Sport1-Übertragungen, den Hinweis auf seine Schwester und dass er ja aus Nürnberg kommt und die ganze Familie Valentini da ist, egal ob in Karlsruhe oder in Nürnberg gespielt wurde. Ich bin gespannt, was sie uns dann erzählen werden. Sie werden was Neues finden. Simon, Markus hat es angesprochen, er ist nicht zwangsläufig als Rechtsverteidiger festgelegt, hat durchaus auch in beiden oder im Mittelfeld auf beiden Seiten schon gespielt. Womöglich dann dort auch eine Position, wo er zum Zug kommen könnte. Wie siehst du die Verpflichtung?
Ich sehe die durchaus positiv. Er ist ein gestandener Zweitligaspieler, hat beim KSC durchaus ansprechende Leistungen gebracht und ich sehe ihn schon als Verstärkung und zumindest auf der rechten Seite sehe ich ihn auf jeden Fall vor Bretschko und ein Kammerbauer ist ja eigentlich auch eher ein Sechser als ein Rechtsverteidiger, was auch Kölner heute in der Pressekonferenz nochmal betont hat. Von daher ist Valentini das schon eine gute Wahl und sehr gute Wahl eigentlich dadurch, dass er beidseitig einsetzbar ist, weil wir haben ja momentan ein kleines Linksverteidigerproblem verletzungsbedingt und wenn das nächste Saison so weitergeht, dann sind wir ganz froh, wenn wir einen haben, der beides kann.
Dann könnte es allerdings auch irgendwann zu der Situation kommen, dass es dem ersten FC Nürnberg geht, wie es, ich glaube, Wolfsburg einst ging. Als dann alle zurückkamen, war der Kader auf einmal 40 Mann stark. Also hoffen wir mal, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, ihr habt es im Prinzip schon auf den Punkt gebracht. Das ist auf jeden Fall jemand, der eine Nürnberger Vergangenheit hat. Das ist, was das gibt, ist auch bei uns im Kader nicht so oft. Und ja, gestandener Zweitligaspieler macht man an und für sich nicht so viel verkehrt. Es sind, wie gesagt, noch zwei weitere Personalien, die schon unter Dach und Fach sind. Alexander Fuchs, zentraler Mittelfeldspieler, 20 Jahre alt, von 1860 München 2. Kann mir einer von euch etwas mehr über ihn erzählen? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinerlei Ahnung, was das für ein Spieler ist.
Also da muss ich passen. Hab weder von ihm was gehört noch gesehen. Da bin ich komplett raus.
Simon, geht's also dir anders?
Ich habe nur über ihn gelesen, auch von 60er-Fans, die in höchsten Tönen von ihm sprechen. Also er wird wirklich sehr gelobt, wird schon mit Julian Weigl zu seinen 60er-Zeiten verglichen, von der Übersicht her, und scheint wohl mit eines der größten Mittelfeldtalente zu sein, die es ja in Bayern so aktuell gibt.
Fällt der Transfer? Also Entschuldigung, ja.
Wenn das alles so stimmt, dann könnte das unerwarteterweise der Königstransfer sein. Aber ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch. Es kamen schon so viele mit Vorschusslorbeeren, der Hässler der Ukraine und wie sie alle hießen. Lasse ich mich lieber dann in der nächsten Saison einfach von ihm persönlich davon überzeugen, dass er was kann und dass er uns auch weiterhilft.
Ist das für euch einfach so ein Transfer, auch wie er vom ersten FC Nürnberg jetzt getätigt werden muss, angesichts der finanziellen Situation, dass man junge, aufstrebende Spieler auch aus zweiten Mannschaften holt, die eigentlich in überschaubares finanzielles Risiko bieten und dann schlicht und ergreifend halt auch mal hofft, dass die einschlagen, Markus?
Ja, Andreas Bonnemann hat's ja auch schon des Öfteren erwähnt. Der erste FC Nürnberg ist jetzt kein Verein, der mit dem dicken Geldbeutel durch die Gegend laufen kann. Man muss eben sehen, dass man möglichst junge Spieler, die ihre großen Schritte noch vor sich haben, verpflichtet, dass man da schneller ist als andere Vereine. Und unter dieser Prämisse sehe ich also auch diesen Transfer dann. Und ja, es ist natürlich ein Risiko, aber sind wir mal ganz ehrlich, du kannst auch Spieler jenseits von 1-2 Millionen holen und hast da auch nie die Gewissheit, dass diese Spieler dann richtig einschlagen. Und von daher sehe ich das Ganze recht positiv.
Ja, wie gesagt, also überschaubares finanzielles Risiko halt, also man gibt keine Ablöse aus. Er wird einen überschaubar großen Vertrag bekommen. Insofern sollte das Ganze scheitern, ist eigentlich zumindest für den ersten FC Nürnberg nicht viel passiert. Für den Spieler sieht es dann natürlich anders aus. Der dritte Transfer, Simon, ist Fabian Pretlo, der vom hallischen FC kommt und ja, den man dann, wenn man zumindest über die zweite Liga hinausschaut, doch ein bisschen kennen kann. Er ist einer der, oder es ist der beste Torhüter eigentlich der dritten Liga, zumindest wenn es nach Notenschnitt geht, 13 Mal ohne Gegentor und 29 Einsätzen. Und da ist, muss ich sagen, der hätte vielleicht auch woanders hinwechseln können. Dann sickerte ja aber durch, dass Raphael Schäfer ihn wohl angerufen hat und da ja quasi Werbung in Sachen Club unternommen hat. Wie hast du diesen Transfer gesehen?
Also der hat mich wirklich sehr überrascht, der Transfer. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der Club Fabian Pretlo schafft zu holen, weil also selbst mir, der sich jetzt nicht mit der dritten Liga beschäftigt, ist der Name kein Unbekannter. Also der schwirrt schon, der geistert schon überall bei irgendwelchen Transfervorschlägen und in Foren und so weiter rum. Und wurde da schon vor einem halben Jahr eigentlich als eher unwahrscheinlich bezeichnet. Und der kann sich's doch raussuchen, wo er hin will. Und ja, also da, wie sagt man so schön, fette Props an unseren Torwartkoordinator Raphael Schäfer. Also mit dem ersten Deal gleich mal so einen an Land zu ziehen, das ist schon alle Ehren wert.
Markus, damit, also dass Rafael Schäfer seine Karriere beendet, das stand ja sowieso nicht mehr zur Debatte, oder dass er sie verlängert, stand nicht mehr zur Debatte. Es war außer Frage, dass er sie beenden wird. Aber der Vertrag von Patrick Rakowski, der läuft ja auch zum Saisonende aus, und damit ist sein Schicksal wohl endgültig besiegelt, oder?
Ja, also das war mir aber auch schon vorher klar. Patrick Rakowski ist, glaube ich, bei uns jetzt schon ein bisschen verbrannt. War schon zu oft Nummer 1 und dann wieder zurückgesetzt. Und ja, also Bredlow hat mich auch riesig überrascht. Ich habe ihn vom Namen her gekannt, auch schon das ein oder andere Mal in der Sportschau gesehen. Und ja, sein Werdegang erinnert mich auch ein bisschen an Rafael Schäfer selbst. Er kam ja damals auch von Lübeck, denke ich, ne?
Ja.
Und war ja auch U21 und was weiß ich in den U-Mannschaften vom DFB und galt auch als absolut aufstrebendes Talent. Und da sehe ich schon so ein paar Parallelen. Und einen guten zweiten Mann auf der Bank zu haben, also ich denke zumindest, dass es in seinem ersten Jahr so sein wird. Aber über kurz oder lang denke ich schon, dass es sich mit Thorsten Kerschbaum einen schönen Zweikampf um die Nummer 1 dann leisten wird dann.
Also Fabian Bredlow auf jeden Fall ein Transfer, den wir hier bei Total Beklubbt als sehr, sehr positiv bewerten. Wir möchten mal noch so ein bisschen in die Glaskugel schauen, denn es gibt zwei mögliche Transfers, die immer wieder durch die Presse geistern, und zwei Namen, die da so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben werden. Dem einen wohnt ein automatischer Wahrheitsgehalt inne, möchte man sagen. Denn Stefan Kutschke ist nun mal nur an Dynamo Dresden ausgeliehen, hat dort tatsächlich zu einer sehr guten Form gefunden. 11 Tore, wenn ich jetzt nicht falsch liege, aktuell in der zweiten Liga geschossen. Und ist natürlich damit jemand, über den in Nürnberg gesprochen werden muss. Einfach aufgrund dessen, dass es uns momentan an torgefährlichen Angreifern mangelt. Auf der anderen Seite sage ich, Stefan Kutschke als Ur-Dresdner, wie soll Bornemann den denn wieder zurückholen und ihm verklickern, dass er es jetzt dieses Mal in Nürnberg schaffen wird? Simon, also erklär du mir, weil Bornemann sagt natürlich, auf der einen Seite auch, müssen wir überhaupt nicht drüber reden, hat Vertrag bei uns fertig. Schiebt natürlich hinterher, nicht unverkäuflich, aber gibt's für dich irgendein Szenario, in dem tatsächlich denkbar ist, dass Stefan Kutschke zum ersten FC Nürnberg zurückkehrt?
Ich überlege jetzt gerade die irrwitzigsten Szenarios, aber in keinem kommt Stefan Kutschke in Nürnberg vor. Nee, also entweder er bleibt bei Dynamo oder es ist ein Erstligist jetzt auf ihn aufmerksam geworden und der kauft ihn beim Club aus dem Vertrag raus. Aber für einen Club auflaufen wird Stefan Kutschke meiner Meinung nach zu 100% nicht mehr.
Markus, kannst du dir da irgendein Szenario vorstellen, in dem das funktioniert? Ich muss auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er für irgendeinen Erstligisten spielt. Also für mich wird der, glaube ich, sein Leben lang jetzt in Dresden spielen, weil es da funktioniert, er da herkommt. Also ich sehe ehrlich gesagt überhaupt kein Szenario, in dem er nicht in Dresden spielt. Aber kannst du dir eins vorstellen, dass tatsächlich den ersten FC Nürnberg in irgendeiner Weise außer als Ablöseempfänger beinhaltet?
Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, einen Stürmer von seinem Format könnten wir gebrauchen. Tim Matthausch muss zum 30.06. wieder zurück nach Augsburg. Und Kutschke wäre eigentlich schon genau der Stürmertyp, der bei uns im Kader noch fehlt. Auf der anderen Seite, nach den Aktionen, die er bei uns auch gefahren hat, dass er sich ins Training wieder einklagen wollte und solche Geschichten. Ich kann mir auch beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, dass er für den FCN nochmal auflaufen wird. Für mich ist das diese ganze Geschichte, was halt jetzt von der Presse ein bisschen hochgekocht wurde, gerade jetzt auch in der Länderspielpause, und dass Bornemann natürlich sagt, er hat bei uns Vertrag. Klar, das ist ein bisschen Poker um die Kohle. Und ich glaube, um was anderes geht es da auch gar nicht mehr. Ich kann mir auch nicht woanders als in Dresden vorstellen.
Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, diese ganze Geschichte, wie damals beim 1. FC Nürnberg mit Stefan Kutschke umgegangen wurde, war natürlich auch alles andere als die feine Schule, und dass er sich bei bestehendem Arbeitsverhältnis da ein gewisses Training wünscht, möchte ich ihm auch nicht verübeln. Aber wie gesagt, also sportlich, klar, das wäre ein Typ, den braucht der 1. FC Nürnberg. Allerdings, wie das zusammenkommen soll, das sehe ich genauso wenig wie ihr. Und es gibt noch so eine Personalie, die jetzt immer wieder hochgekocht wird, denn aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben auf einmal alle Kevin Möwald für sich entdeckt. Denn, Überraschung, der Junge kann Fußball spielen. Das konnte auch letzte Saison schon. Da war die Liste mit Assists und Toren nicht so viel anders als zum jetzigen Zeitpunkt. Und auch wenn Thomas Herrmann bei Sport 1 gerne behauptet, er wäre defensiver Mittelfeldspieler, glänzt er ja dann doch eher als Spielmacher und Standardvorbereiter oder als Standardschütze. Simon, jetzt wird Kevin Möwald halt natürlich auch irgendwie so ein bisschen durch die Presse gejagt als nächster, der eben dann verkauft werden könnte, nachdem er ja vor 2 Jahren noch in der 3. Liga bei Rot-Weiß Erfurt gespielt hat und dann hierher kam und eben ein bisschen zu viel gewogen hat und jetzt dann doch innerhalb von eigentlich 1,5 Saisons sich sehr, sehr gut gemausert hat. Ist es nur normal, dass über so jemanden dann gesprochen wird? Oder sagst du, boah, das bringt jetzt schon irgendwie auch wieder so Unruhe rein, das kann eigentlich kein Mensch gebrauchen und gerade einen Kevin Möwald müssen wir doch irgendwie halten. Wenn wir den jetzt auch noch verkaufen, können wir gleich bald ganz aufhören.
Ein bisschen was von beidem. Also es ist natürlich klar, dass es, wenn jemand Leistungen wie Kevin Möwald bringt, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam werden. Er zeigt, dass er einer der herausragenden Mittelfeldspieler in der 2. Liga ist. Aber wir hatten ja Ähnliches letzte Saison auch schon mit Tim Leibold. Da geisterten auch immer alle möglichen Dinge rum, als er halt gerade mal so auf dem aufsteigenden Ast war und ansprechende Leistungen gezeigt hat. Seine Verletzung und ist es jetzt in dieser Saison anders. Und es ist klar, wenn in der 2. Liga ein Spieler gute Leistungen bringt, werden andere Vereine auf ihn aufmerksam und dann wird natürlich, weil in der 2. Liga grundsätzlich die Vereine relativ knapp bei Kasse sind, heißt dann natürlich, ja, möglicherweise müssen sie verkaufen oder es gibt natürlich eine Summe X, bei der sie schwach werden müssen und so ist es natürlich bei Kevin Möwald und dem Club auch und dadurch, dass der Club noch klammer ist als ein Großteil der 2. Liga-Vereine, wird die Summe beim Club dann wahrscheinlich auch nicht so hoch liegen, wo sie schwach werden. Für mich wäre es natürlich, mir wäre es am liebsten, wenn Kevin Möwald jetzt in der Sommerpause vorzeitig verlängern würde. Möglicherweise schreibt man ihm eine Ausstiegsklausel rein, die halt dann einen für einen Club angenehmen Betrag, was weiß ich, 3,5 Millionen oder so drinstehen hat. Und dann hat man erstmal da und wenn er besser wird, kann man dann immerhin noch massiv an ihm verdienen und sich so auch finanziell gesunden.
Markus, wie geht's dir, wenn über Kevin Möwald aktuell geschrieben wird?
Also zum einen glaube ich natürlich, dass es hauptsächlich wieder daher kommt, dass der schreibenden Zunft in der Länderspielpause wenig anderes eingefallen ist. Die haben sich dann alle möglichen Themen dann eben rausgesucht. Und sind wir mal ganz ehrlich, so ein flexibler Spieler wie Kevin Möwald mit dieser Vorbereitungsquote, der auch jemand ist, der auch was zu sagen hat, auch abseits des Platzes, dass der für andere Vereine natürlich interessant ist. Dafür haben wir, glaube ich, auch die Presse nicht gebraucht, die das ganze Thema jetzt in den letzten Tagen nochmal hochgekocht hat. Zumal auch, ich glaube, letzte Woche habe ich das gelesen oder am Wochenende, dass darüber gesprochen wird, dass der Club im nächsten Transferfenster einen mittleren 7-stelligen Betrag an Transfereinnahmen erzielen muss. Und klar, dann nimmt man sich als erstes die Spiele her, die am meisten Geld geben. In der letzten Saison waren es eben Tim Leibold und auch Patrick Eras bis zu seiner Verletzung. Und so viel überzeugende Spieler oder Spiele, wo irgendwelche Spieler herausgeragt haben, hatte der Club jetzt in dieser Saison noch nicht. Und ist klar, dass Kevin Möwald da in den Fokus gerät. Ich fände es schon ein enormer Verlust, weil ich glaube, der Kevin Möwald, der kann noch einige Schritte nach vorne machen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, wenn er weiterhin solche Leistungen bringt, dann spielt er vielleicht noch die nächste Saison bei uns, auch wenn er seinen Vertrag verlängert. Aber wenn er sich weiterhin so entwickelt, dann ist er für den Club dann nicht mehr zu halten.
Kevin Möwald, also womöglich dann am Ende der Nächste, der von Schalke 04 als Gegenwert, um finanzielle Unterstützung in Nürnberg zu leisten, genutzt wird nach Alessandro Schöpf und nach Guido Burgstaller. Nein, Spaß beiseite, muss man natürlich abwarten, wie das Ganze sich dann entwickelt, aber
ja. Schalke verkauft Schöpf für zig Millionen nach England. Der Club verdient daran noch fleißig mit und holt als Ersatz Möwald. Das wären dann quasi Win-Win-Win-Situationen.
Von mir aus. Schauen wir, was dann am Ende passiert. Wir möchten uns gleich noch über das anstehende Spiel beim 1. FC Nürnberg gegen den Karlsruher SC, so heißt es, richtig unterhalten. Vorher noch der Hinweis, meinsportradio.de hat eine neue Website. Wenn ihr uns über irgendwelche RSS-Feeds oder dergleichen abonniert habt, müsst ihr das auf ein neues tun, denn das hat sich alles geändert. Ansonsten findet ihr uns nach wie vor unter meinsportradio.de auf iTunes, dürft ihr uns auch gerne bewerten und so weiter und so fort. Ich möchte gleich mit Simon und mit Markus, wie gesagt, noch vorausschauen. Am Freitag empfängt der 1. FC Nürnberg unter Michael Kölner zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen den Tabellen-18. Er trägt dieses Mal einen anderen Namen, nicht Arminia Bielefeld, sondern den Karlsruher SC.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Goal! Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name. Ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt. Ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Am Freitag um 18.30 Uhr geht es weiter beim 1. FC Nürnberg. Die Länderspielpause ist vorüber. Man empfängt den Karlsruher SC und es ist, Markus, man muss es schon irgendwie so sagen, es ist ein Krisenduell, oder? Es ist der 15. gegen den 16. der Rückrundentabelle. Wenn man die Gesamttabelle betrachtet, sieht es besser aus für Nürnberg, dann ist es 10., aber sieht es für den KSC noch viel schlimmer aus, da ist es nämlich dann Platz 18. Aber insgesamt kann mit der Rückrunde eigentlich keine von beiden Mannschaften zufrieden sein.
Nee, also definitiv nicht. Sind auch beides Mannschaften, die schon den Joker eines Trainerwechsels gezogen haben. Mirko Slomka beim KSC hat jetzt noch nicht wirklich so das goldene Händchen. Unter ihm ging es eben auch noch weiterhin steil nach unten. Und ja, es kann eigentlich am Freitag nur darum gehen, da die 3 Punkte in Nürnberg zu halten. Und so leid es mir um den KSC tut, weil ich glaube, das ist ein Verein, der der zweiten Liga schon recht gut tut. Aber momentan läuft es bei denen halt hinten und vorne nicht. Dass man dann auch ausgerechnet eine Woche vor dem Spiel gegen den KSC die Verpflichtung von Enrico Valentini auch noch bekannt gegeben hat, fand ich jetzt auch nicht ganz so ich fand es ein bisschen grenzwertig, diesen Termin. Und von daher lassen wir uns mal überraschen, was auf uns dazukommt am Freitag.
Wir hoffen auf jeden Fall erstmal, dass das Ganze neben dem Spielfeld auf den Rängen anders abläuft als im Hinspiel. Da gewann Nürnberg zwar 3-0, hat davon aber jetzt ganz spät noch profitiert im negativen Sinne. Denn es gibt gegen Aue dann im Heimspiel am Karsamstag gibt es die Blocksperre in der Nordkurve. 3 Blöcke sind davon betroffen, eben weil damals in Karlsruhe das Sportliche am Ende nur noch eine Randgeschichte war. Das soll es dazu aber erstmal gewesen sein, das Sportliche wieder in den Vordergrund, Simon. Thorsten Kirschbaum trainiert wieder. Man weiß nicht so richtig, ob er auflaufen wird. Bei Georg Markreiter, du hattest es zu Beginn der Sendung schon mal angesprochen, da schmerzt der große Zeh. Da ist auch so ein bisschen ungewiss, ob das was werden wird. Jetzt war gegen Union die Aufstellung ohne Stürmer. Was macht Michael Köllner dieses Mal? Haut er wieder so richtig einen raus wie gegen Union? Oder erwartest du eher, nachdem er auf der Pressekonferenz ja jetzt auch angesprochen hat, KSC wahrscheinlich eher defensiv, wir werden das Spiel gestalten müssen, dass wir wieder mit Stürmer spielen und die Veränderung, die es dann notgedrungen in der Viererkette oder in der Abwehr irgendwo geben werden muss, die einzigen größeren sein werden?
Ich denke, er spielt mit Stürmer. Wer weiß wie, vielleicht mit einem 4-4-2, vielleicht mit einem 3-5-2. Vielleicht auch mit einem 4-1-4-1. Also das weiß man bei Kölner irgendwie nie, was er sich da jetzt raussucht. Also ich fände mein 4-4-2 ganz nett, vielleicht mit Baumann und Matasch vorne. Dass Baumann da vielleicht ein bisschen den eher spielerischen Typ gibt oder so diesen Burgstaller-Ersatz. Und Matthausch dann eben genau die Rolle einnimmt, die er noch eingenommen hat, als Guido Burgstaller noch da war. Dass eben die Bälle da vorne ablegt und festmacht. Und da wir das Spiel machen müssen, wird es, denke ich mal, eine relativ offensive Aufstellung werden. Aber also wie es dann im Endeffekt genau ausschaut, ich denke mal, er wird auf jeden Fall eine Überraschung für uns parat haben. Und also da möchte ich mich auch nicht festlegen.
Ich fände es, muss ich ehrlich sagen, Markus, schon überraschend, wenn Matthausch spielt, denn der hat eigentlich bisher unter Kölner keine richtige Rolle mehr gespielt.
War angeschlagen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also das glaube ich auch ein bisschen seiner Verletzung geschuldet. Ich sehe es wie Simon. Also ich könnte mir auch sehr guten 3-5-2 oder 4-4-2 vorstellen. Das ist eben auch so ein bisschen das Spannende unter Kölner. Also bei Alois Schwarz wusste man immer genau, wie die Aufstellung aussieht. Wenn der Spieler ausfällt, dann wird da getauscht und du konntest das vorher schon immer sagen. Du hast gewusst, welches System gespielt wird. Und Michael Köllner ist da viel flexibler. Er verlangt es ja auch von seinen Spielern, dass die mit mehreren Systemen zurechtkommen, dass sie mehrere Positionen spielen können. Und ich meine, Heimspiel gegen Tabellenletzten, wenn nicht da mit zwei Stürmern, wann willst du es dann noch machen? Und von daher glaube ich auch, dass vorne drin Matthausch und Dominik Baumann spielen werden. Und wenn Markreiter fit wird, denke ich auch, dass wir auf ein 3-5-2 gehen. Wenn Markreiter ausfällt, dann wird es, glaube ich, ein 4-4-2 werden. Und so wie ich das verstanden habe, wird auf jeden Fall Raphael Schäfer spielen, weil Michael Köllner auch gesagt hat, dass er kein Risiko mit Thorsten Kirschbaum eingehen will.
Ja, das ist, hast du durchaus recht, das kann man auf jeden Fall, denke ich, so für bare Münze nehmen. Er hat gesagt, man möchte sich da absolut sicher sein und da eben nichts riskieren. Insofern wird wahrscheinlich Raphael Schäfer zwischen dem Pfosten stehen. Vielleicht macht er ja doch wieder auch was ganz Verrücktes, lässt Matthausch oder von mir aus auch Ishak im Sturm spielen und lässt Eduard Löwen um den herum tanzen. Denn den hat er ja, ja, den hat er ja gefressen, möchte man meinen. Und wenn es tatsächlich ein 4-4-2 wird, würde wahrscheinlich der Platz für ihn relativ eng werden. Also, ich bin gespannt. Wir haben diverse Vorschläge gerade von euch auch gehört, wie das ausgehen oder aussehen könnte. Am Freitag gegen 17.30 Uhr sind wir dann schlauer. Ich möchte natürlich noch von euch wissen, was das für ein Spiel dann letzten Endes wird und wie es ausgeht. Ihr wisst, das ist immer der sehr, sehr unangenehme Teil bei Total Beklubbt, aber getippt wurde noch immer. Simon, wie endet die Partie?
3-0 für den Club. Es wird ein furioses Spiel und danach geht's Lomka.
Es wird also das furiose Spiel, das ja das Publikum wieder hinter die Mannschaft bringen soll. Markus sagt, Simon, was sagst du?
Ich muss ja sagen, das 3-0 hatte ich mir eigentlich auch zurechtgelegt. Ich denke aber trotz allem auch, dass wir hinten sicher stehen werden. Aber ich lege mich dann auf ein 2-0 fest.
Ich hätte ja 2-0 gesagt, aber so geht das hier die Reihe runter. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass wir jetzt spielerisch da glänzen können ohne Ende. Dafür ja ist, glaube ich, die Mannschaft in sich einfach nicht gefestigt genug und Karlsruhe vielleicht noch nicht genügend am Boden. Was sag ich denn? Ich will nicht nur 1-0 sagen. Ich glaube, wir schießen mehr als ein Tor. Dann sage ich 2-1. Enrico Valentini macht 1 gegen den Club. Ein allerletztes Mal, so nach dem Motto. Und ja, ich bin gespannt, ob es dann am Ende tatsächlich positiv für uns ausgeht. Wir hoffen es natürlich. Wir werden es nicht nächste Woche dann bei Total Beklubbt beleuchten können. Nach Krankheitspause letzte Woche gibt es Urlaubspause nächste Woche. Damit fällt dann logischerweise auch Hannover und die Rückschau, Vorschau daraufhin ins Wasser. Aber der Hinweis auf Hannover liebt den Hannover-Podcast auf meinsportradio, der sei euch ans Herz gelegt, denn Tobi und seine Gäste machen da stets ein anspruchsvolles und ansprechendes Programm. Also hört da rein, wenn ihr was über Hannover 96, die ja auch gerade mal wieder den Trainer gewechselt haben, wissen wollt, wen der Club da oder was den Club da kommende Woche Dienstag erwartet. Ansonsten noch ein allerletzter Hinweis im Programm von meinsportradio.de. Am Wochenende, da steht Baseball an und zwar live. Die Heidenheim-Heideköpfe empfangen die Hard Disciples und das ist Baseball-Bundesliga. Gibt's am Samstag und am Freitag und am Samstag, so rum ist es, live auf meinsportradio.de. Dann möchte ich mich natürlich abschließend noch bei Markus bedanken. Schön, dass du wieder dabei warst. Gerne wieder. Genauso für Simon. Vielen Dank, dass du dabei warst. Auch bei dir gerne wieder. Und dann, ja, schaut vorbei auf unserer Facebook-Seite, auf unserem Twitter-Account. Lasst uns ein Like da oder folgt uns. Lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, nachdem der erste FC Nürnberg hoffentlich dann mit 4 Siegen in Folge, die große Trendwende geschafft hat.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Auch wir machen mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größten Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars Cody Rhodes und Paul London. Kauft euch einfach ein Los oder gleich mehrere und gewinnt einen der tollen Preise, unter anderem von Weltmeister Benedikt Hövedes. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.